Herzlich willkommen bei Ihrem PPP, dem Patriarch Power Podcast. Heute zu Gast der von Ihnen wahrscheinlich allen bekannte Jürgen Domschat. Jürgen, ich freue mich sehr und ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, uns innerhalb der nächsten 10 Minuten so ein bisschen das Thema aktiv-passiv beizubringen, die Unterschiede vielleicht darzustellen. Ich denke, du bist ja seit über 40 Jahren in dieser Branche, so wie ich auch. Da hast du mit Sicherheit viele gute Erkenntnisse, die unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren werden. Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo Martin, ich freue mich, dass ich da bin.
Das Thema aktiv-passiv. Diese Diskussion, denke ich, ist immer da. Ich persönlich bin mehr so ein Mensch, der liegt gerne passiv auf dem Sofa. Meine Frau meint, ich müsste aktiver werden. Aber auch diese Themen gibt es ja auch im Bereich der Kapitalanlage. Wie ist denn da so deine Stellung? Eher der Extreme-Coucher oder der aktive Multiathlet?
Sagen wir mal, zunächst mal ist Fonds für mich Fonds. Wenn ein als aktiv ausgezeichneter Fonds, also ich meine jetzt ausgezeichnet im Preisverzeichnis, besser ist vom Ansatz her und von der Diversifikation her und von allen anderen Punkten, die mir so wichtig sind bei der Fondsauswahl, dann ist es halt der passive ETF. Und wenn der aktive Fonds trotz höherer Kosten die besseren Ergebnisse bringt, dann ist es halt der aktive Fonds. Wobei Ergebnisse, das ist ja die große Krux, dass immer nur nach der Performance geschielt wird. Also der bessere Fonds ist der Fonds mit der höheren Performance. Basta. Wir wissen eigentlich, dass das nicht stimmt, denn der bessere Fonds ist der Fonds, der die bessere Performance idealerweise sogar mit einem geringeren Risiko, sprich einem geringeren Drawdown in Krisenphasen abgeschlossen hat. Und das bleibt bei der ganzen Diskussion aktiv-passiv vollkommen unter dem Tisch.
Das Thema finde ich gerade sehr spannend. Du sprichst von dem Thema Risiko. Ich persönlich bin so nach 40 Jahren der festen Überzeugung, dass Kursschwankungen, wenn ich einen langfristigen Horizont habe, eigentlich wenig Risiko für den Anleger betreffen. Das kann gerne mal wieder runtergehen, wenn es danach wieder nach oben geht. Oder wie siehst du das?
Das ist nur in der Theorie richtig. In der Praxis ist es grundfalsch. Peter Lynch, der war 11 Jahre lang Fondsmanager des legendären Fidelity Magellan Fonds. Der hat in diesen 11 Jahren, ich habe es jetzt nicht richtig im Kopf, ich glaube, um die 18% durchschnittliche jährliche Rendite erdroschen. Das muss für die Anleger ein Zuckerlecken gewesen sein. Peter Lynch sagte später nach diesem Job in einem Interview, er wäre schon sehr stolz auf das, was er geleistet hat, aber er wäre tief betrübt darüber, dass die Mehrzahl seiner Anleger Verluste erlitten hat. Warum? Weil die Mittelzuflüsse und Abflüsse immer zum falschen Zeitpunkt kommen. Erst kommt die Performance, dann kommt der Anleger, dann geht es runter, es kommt der Verlust und dann geht der Anleger. Nicht jeder Anleger, aber viele Anleger. Wir sehen das an den Mittelzu- und Abflüssen. Und wenn man das alles saldiert und dann mal schaut, so wie man auf dem Konto schaut, wie viel Zinsen hat denn mein angelegtes Geld mit allem, was ich ein- und ausgezahlt habe, so erbracht, dann kommt man eben oft zum Ergebnis, dass das scheinbar positive Ergebnis, nämlich Vergleichskurs heute oder Anteilspreis heute, Anteilspreis vor 10 Jahren, unter dem Aspekt, wie viel haben die Anleger insgesamt angelegt und wie viel wieder abgezogen, zu einem negativen Ergebnis kommt. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, den Risikoaspekt einzubeziehen in die Bewertung der Leistung eines Fondsmanagers. Denn wenn der Fondsmanager es schafft, in Krisenzeiten die Drawdowns der Märkte maßgeblich zu verringern, dann bleiben wir Anleger bei der Stange. Und dann ist am Ende gewährleistet, dass ein hoher Teil der Anleger tatsächlich das gute Ergebnis auch im Depot sieht und die Gewinne vereinnahmen kann, statt zum ungünstigsten Zeitpunkt ein- und zum ungünstigsten Zeitpunkt auszusteigen.
Das spricht ja schon so ein bisschen für auch aktive Beratung von Seiten der Beraterinnen und Berater, so ein bisschen psychologisch den Kunden dann zu bremsen, wenn er gerade in hohen Zeiten einsteigen will und gerade dann, wenn es runtergeht, unbedingt verkaufen will. Das ist zum neben der Tatsache, dass die Berater natürlich auch die besten Fondsmanager auswählen sollten, wahrscheinlich auch ein Hauptarbeitsfeld, wo sie sich betätigen sollten, oder?
Martin, da hast du vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch da sind wir gleich wieder bei der Preisdiskussion zwischen aktiv und passiven, in Anführungszeichen billigen oder sagen wir preiswerten Aktienmanagement. Wenn ich ETFs betrachte, dann habe ich eben ETFs, die der Anleger sich ins Depot legen kann und wo er selbst für verantwortlich ist. Wenn ich dafür sorgen will, dass der Anleger gut beraten wird, dann muss dieser gute Rat, nicht umsonst heißt das gute Rat ist teuer, dann muss dieser Rat eben bezahlt werden. Der Berater vereinnahmt also ein Honorar außerhalb der Preisdiskussion, während bei vielen aktiven Fonds ja ein Großteil des Honorares bereits im Preis enthalten ist, weil eine Bestandsprovision gezahlt wird. Das fällt auch vollkommen unter den Tisch bei der Preisdiskussion. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass zunehmend aktive ETFs auf den Markt drängen. In Amerika ist das schon mehr als die Hälfte aller ETF-Verkäufe, weit mehr als die Hälfte. In Europa sind wir da immer ein bisschen hinten dran. Bei diesen aktiven ETFs taucht auf einmal ein Aspekt auf, der vorher ganz anders lautete. Vorher hieß es, bevor es aktive ETFs gibt, naja, die aktiven Fondsmanager, die schlagen ja mehrheitlich die Benchmarks sowieso nicht. Dann nehmen wir doch lieber einfach den Index, respektive den ETF, der diesen Index abbildet. Heute heißt es auf einmal, das Beste aus zwei Welten, nämlich die Vorteile des ETFs. Muss man noch die Frage stellen, was sind eigentlich die Vorteile? Und das aktive Management, das auf einmal wieder seinen Preis hat. Und auf einmal sind die ETFs dann eben wieder ein bisschen teurer, weil der aktive Manager muss ja auch bezahlt werden. Und wenn man den Vertrieb, respektive die Beratung noch oben drauf setzt von den Kosten her, dann ist man ganz schnell nah beieinander und dann wird auch verständlich, warum ich sage, was mich interessiert ist, was weiß der Fonds insgesamt in dem Konflikt von Chance und Risiko. Und ob der dann aktiv oder passiv ist, ist mir vollkommen wurscht.
Beim Thema ETF hab ich persönlich, lieber Jürgen, immer so ein bisschen den Gedanken, die meisten kennen logischerweise den MSCI World, den breitest gestreutesten ETF, der weltweit investiert ist. Aufgrund der Veränderungen der Marktkapitalisierung sind die USA mit über 70% momentan gewichtet. Und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, alle wollen jetzt gleichzeitig dieses ETF verkaufen, weil wir haben einen Crash. Viele sagen, ETF ist liquide ohne Ende, jederzeit veräußerbar. Siehst du das auch so?
Ja, ein ETF ist eben nicht jederzeit veräußerbar, weil wir hatten ja schon Krisensituationen, wo die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs oder An- und Verkaufspreis so groß wurde, dass die Börse den Kauf und Verkauf geschlossen hat. Also es konnte dann dieser ETF gar nicht gehandelt werden. Wer noch durch das Nadelöhr durch wollte, hat dann teilweise, je nachdem, welcher ETF das war und in welchen Märkten und zu welchem Zeitpunkt, teilweise einen zweistelligen prozentualen Betrag verloren an der Differenz des Kauf- und des Verkaufspreises des ETFs. Und es gibt, das ist ganz interessant, in Österreich gibt es eine gesetzliche Regelung, dass der Spread bei ETFs nicht höher sein darf als 33%. Also der Spread ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert, würde man so sagen, oder dem aktuellen Wert des Fonds und dem Preis, zu dem der Fonds gerade verkauft werden kann. Und wenn man sagt, na, die Österreicher, die spinnen, das ist 33% Spread, wo gibt's denn sowas? Der Spread ist normalerweise 0,5, 0,7. Um den Krisenzeiten, da waren die Spreads eben deutlich höher, bis hin zum Stoppen, Aussetzung des Anteilshandels. Und das passiert natürlich genau an dem Punkt, wo die Anleger in Massen verkaufen wollen und alle durch die gleiche Tür wollen und eben nicht gleichzeitig rauskommen. Und die Letzten beißen die Hunde. 3 Tage später können sie dann wieder verkaufen, weil der Anteilshandel wieder aufgenommen worden ist. Und dann ist die Frage, wo steht der Kurs des ETFs dann?
Jürgen, du bist seit Jahrzehnten, möchte ich mal sagen, mit vielen aktiv verwalteten Investmenthäusern unterwegs, durch Deutschland, machst Veranstaltungen, machst Präsentationen. Du hast immer wieder aktiv verwaltete Fondsmanager gefunden, die durchaus besser sind, auch nach Kosten, als ein ETF. Siehst du da durchaus die nächsten Jahrzehnte immer noch Chancen, dass du sowas wiederfindest?
Ja, also ich habe nach 5 Jahren habe ich gedacht, na langsam werden die interessanten Fonds mal ausgehen, die noch keiner kennt. Nach 10 Jahren habe ich gedacht, jetzt muss es doch endlich mal bald soweit sein. Mittlerweile sind wir im 18. Jahr der Veranstaltung, die ich unter dem Titel Champions Touren veranstalte. Und wir reden jetzt schon über die Besetzung für 2027, weil es genügend Interessenten gibt, die, was die Qualitätsprüfung betrifft, eben alles passiert haben und deswegen als Hidden Champions und nicht nur als Hidden Investmentfonds gelten können. Das ist so, und es werden auch immer wieder neue Fonds aufgelegt, die eben dann nach 1, 2, 3 Jahren mit neuem Konzept, mit neuen strategischen Ansätzen wieder Interessantes zu bieten haben. Und die Frage, wie viele sind besser als der Index? Es ist ganz einfach. Selbst wenn es stimmt, dass nur 25, 30 oder 33% aller Manager den Index schlagen, dann habe ich ja genügend Auswahl, um mir vernünftige Fonds auszusuchen. Und wenn ich die breit streue, dann habe ich ja überhaupt kein Problem, weil die Fondsmanager, die gute Leistungen über die letzten Jahre erbracht haben und weit oberhalb der Benchmark agiert haben, die werden ja nicht alle gleichzeitig auf einmal ins Trauma fallen und keine Leistung mehr bringen, sondern es wird mal eine, es werden mal zwei Fonds dabei sein, die auszutauschen sind, wenn ich so ein Depot habe mit 12 oder 15 Fonds. Und dann tausche ich die eben aus und die anderen laufen teilweise dann umso besser weiter.
Junge, ich finde das ein ganz großartiger Schlusssatz. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch die nächsten Jahrzehnte, dich auf diesen Veranstaltungen zu sehen, zu treffen, dass wir viele tolle Produkte auch von Patriarch dort präsentieren dürfen. Ich bedanke mich aber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr alle zugehört habt, und ich freue mich auf den nächsten Monat, auf die nächste Reihe von PPP, Ihrem Patriarch Power Podcast. Tschüss.
Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.